Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Meine heutigen Gäste sind Nicola Tickeler und Timothy Peach. Zurzeit stehen die beiden mit der Komödie Die Kehrseite der Medaille auf der Bühne. Als Daniel und Isabel verkörpern sie ein Ehepaar in amorösen Nöten. Für beide ist es das erste Mal auf der Bühne unserer Komödie im Markwart. Herzlich willkommen, Nicola Tickeler und Timothy Peach.
Herzlichen Dank.
Dank,
wir freuen uns.
Ja.
Schön, dass ihr vor der Vorstellung heute noch Zeit gefunden habt, mit mir ein bisschen zu sprechen. Wie geht es euch in Stuttgart?
Also ich fange mal an, weil du hast mehr Stuttgarter Erfahrung als ich. Ich bin tatsächlich das erste Mal jetzt auch mit dauerhaftem Einsatz in Stuttgart. Und ich bin verblüfft, wie gut es mir geht, weil ich hatte ehrlicherweise ein paar Vorurteile, weil ich meistens nur umsteige in Stuttgart. Und das gehört nicht zu den Highlights. Vor allen Dingen im Moment. Der Stuttgarter Bahnhof ist schwierig.
Wobei dieser Moment ja schon viele Jahre
anhält. Ja. Also wollen wir mal nicht da in dieses Thema einsteigen. Aber insofern war Stuttgart jetzt für mich nicht die schönste Vorstellung. Allerdings habe ich hier mal einen kleinen Job gehabt als Fernsehansagerin. Mhm. Vor 100.000 Jahren habe ich hier tatsächlich Ansagen machen dürfen, immer sonntags, wenn ich nicht proben musste im Theater.
Beim SWR.
Habe ich mir ein Zusatzbrot verdient und habe hier also Ansagen gemacht.
Und dann bist du vom damals noch existenten, voll funktionstüchtigen Hauptbahnhof
richtig, ja.
zum SWR rausgefahren.
Ja, ja, das war sehr spannend und das ist aber lange her. Und jetzt spiele ich zum ersten Mal hier und wir wohnen ja auch so wunderbarerweise mitten in der Stadt. Das heißt, ich habe wirklich Stuttgart pur rund um mich herum. Und ich denke, wir haben schon einiges erlebt. Also wir waren schon zusammen touristisch auf dem Fernsehturm.
Ach schön.
An den Bärenseen. Wir waren schon im Museum. Also wir haben schon so einiges erlebt.
Staatsgalerie. Ja.
Staatsgalerie.
Ja, ist eine schöne Ausstellung zurzeit. Ne?
Eben.
Ja.
Eben.
Also die Demo wart ihr auch schon, ne?
Schon zweimal.
Zweimal
ja,
Demo wegen rechts,
ja,
ne?
Ja, aber unbedingt.
Und für Demokratie
ja,
und Freiheit.
Ja, richtig. Ja. Ja. Also schon vielfältig Stuttgart miterlebt und ich fühle mich sehr wohl.
Hat es dein Bild von Stuttgart verändert?
Absolut.
Ist eine lebenswerte Stadt, ne?
Ja, 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 wirklich. Also auch viel vielfältiger, als ich dachte.
Stuttgart spielt so ein bisschen schlechtes Theater im Moment in seinem Entree, also sprich sozusagen am Hauptbahnhof, wenn man so reinfährt, dann denkt man, oh Gott, was ist das? Mhm. Dann läuft man gefühlt 3 Kilometer, bis man zur Stadt
richtig.
Kommt.
Ja.
So, und wenn man die Erschöpfung dann überwunden hat und die Augen wieder öffnen kann, dann stellt man fest, ach, es ist eine lebenswerte Stadt und es ist richtig schön hier. Ne?
Ja.
Kulturell sehr vielfältig und toll. Stichwort Kultur. Ihr seid Kulturmenschen und Timothy, du hast hier studiert. Du warst an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst hier, ne?
Ja, Kunst heißt es doch, oder? Darstellende Kunst. Ja, das war dann Gott sei Dank die Hochschule, die mich genommen hat.
Also, 1984 war
ja, das. Ja, ja, ja. Ich war aber schon, glaube ich, 2 Jahre unterwegs. Also,
von Hochschule zu Hochschule?
Von Hochschule zu Hochschule. Ich habe richtig diese harte Tour gemacht. So.
Das heißt, du hast dich fest dazu entschlossen, Schauspieler zu werden und bist dann wirklich von Hochschule zu Hochschule getingelt,
ja,
und hast
ja.
vorgesprochen.
Ja, ja, also ich komme ja aus einer Familie, die absolut unkünstlerisch ist. Da ist nichts vorhanden. Weder Maler, Musiker noch sonst was, also im Gegensatz zu Nicola.
Nicola kommt ja aus einem hochmusischen Haushalt.
Genau.
Die ist
ja.
in die Wiege gelegt
richtige
worden,
Theaterfamilie.
Ne? Ja, ja, toll. Und du hast dich sozusagen aus den Höhen der realen Berufe zur Kunst vorgearbeitet.
Also ich weiß nicht, was mich da genau getrieben habe. Ich war ja auf einem staatlichen bayerischen Knabengymnasium. Da gab es auch nicht das Geringste an Kunst, sondern eher so eine Nazi-Altlast, den
oh
Chemieunterricht bestritt. Und viele andere Unterrichte auch. Ich glaube, ich habe erst bei der Abiturfeier angefangen, mich für Kunst zu interessieren und habe dann einen Ausdruckstanz gemacht über den Steppenwolf von Hermann Hesse. Ich bin froh, dass ich da selber nicht dabei war.
Und dass es noch keine Handys gab.
Und dass es noch keine Handys gab, die das aufgenommen haben. Weil dann meine Kollegen immer, ja, warum geht's denn jetzt los? Und ich stand da immer so ganz tief in der Emotion. Also so, das war, glaube ich, sicher einer der peinlichsten Auftritte überhaupt. Aber das hat mich dann dazu verleitet, dass ich unbedingt Tänzer werden wollte. Bis ich dann in ein Tanzstudio gegangen bin und gemerkt habe, wie komplex und schwer wirklicher Tanz ist und dass eigentlich der Zug für mich schon abgefahren ist.
Was also, waren denn deine Eltern, dass du...
Mein Vater ist Elektroingenieur, ausgebildet in England und arbeitete bei Siemens.
Daher auch der besondere Nachname.
Genau, genau. Mhm. Meine Mutter ist, war lange Hausfrau und ist dann Reiseleiterin geworden. Während der Olympischen Spiele in München 1972 hat sie sich ausbilden lassen. So, also sie hätte auch, glaube ich, den König von Schweden heiraten können.
Wollte ich gerade sagen, sie hätte auch Königin von Schweden werden können.
Wäre ganz knapp dran gewesen. Vorbei. Ja. Dann wäre ich jetzt Prinz.
Dann hätten wir es vermutlich nicht kennengelernt.
Prinz Peach. Prinz Pfirsich.
Nee, also wunderbar. Prinz Peach wäre nicht am Stadttheater damals noch Stadt, nicht mehr Staatstheater Augsburg gelandet.
Wollte
also
ich gerade sagen, hätte ich euch in Augsburg nicht kennengelernt. Da hat es euch zusammengeführt am Stadttheater. Damals noch Stadttheater, jetzt mittlerweile Staatstheater Augsburg. Du warst da Sängerin.
Ich hatte meinen Anfängervertrag in der Sparte Oper. Also ich bin ja ausgebildete Opernsängerin und habe meine Anfängerjahre in der im Fach Oper gemacht und dann meinen sogenannten Fachvertrag tatsächlich im Musical bekommen. Also weil ich bin lyrischer Mezzo und es gab nicht genügend Fachrollen in der Spielzeit. Ich habe dann Niklas gesungen, also schon schöne Hosenrollen, aber dann war Mann von La Mancha und King and I und solche Rollen. Horror Shop habe ich dir erzählt, Little Shop of Horror habe ich gemacht. Also ich habe viel Musical dann auch gemacht. Also es war so der Switch von der Oper ins Schauspiel hinein. Dann.
Du hast an der Hamburger Hochschule studiert für Musik und hast da deinen Abschluss gemacht als Opernsängerin.
Da gibt es auch noch einen Stuttgarter Sidestep, weil ich habe Judith Beckmann, bei der ich studiert habe, Gesang, hier in Stuttgart vorgesungen.
Ach, tatsächlich? Ja, und dann hat sie sich dorthin geholt.
Die hatte damals schon die Professur in Hamburg, aber ich war am Bodensee noch in der Schule in Salem damals im Internat. Meine Eltern waren Lehrer. Und Judith Beckmann schrieb mir, sie hat ein Gastspiel in Stuttgart und ob ich nach Stuttgart kommen könnte zum Vorsingen.
Das muss aufregend gewesen sein.
Das war brutal aufregend. Da war ich 17 noch vor dem Abi und war, aber sie hat mich genommen.
Großartig. Und dann bist du vom Bodensee ins schöne Hamburg gegangen.
Richtig.
Hast dort mehrere Jahre studiert.
Ja.
Bist ja auch Gesangspädagogin.
Ja, bin ich auch.
Hast du auch ein Diplom gemacht?
Ja. Ein echtes Diplom.
Ein echtes Diplom.
Hat mir auch, also zwei echte Diplome in dem Fall und hat mir viel genutzt, weil ich habe ja viele Lehraufträge auch an Hochschulen gehabt und da braucht man tatsächlich diesen pädagogischen
Abschluss.
Nachweis.
Ja, muss man dann vorweisen. Und dann hast du ja dein erstes Engagement gehabt, du hast es gerade beschrieben, in Augsburg. Da habt ihr euch dann kennengelernt.
Ja.
1988, glaube ich, habt ihr beide dann geheiratet. Ne?
Geheiratet steht immer falsch. Also wir haben uns 89 zusammengetan und dann... Etwas später geheiratet. Ja, wir haben also jetzt dann letztes Jahr 30-jährigen Hochzeitstag gehabt.
Boah, da kann man fast noch gratulieren. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann steht es aber in eurer Biografie oder bei Wiki nicht ganz richtig.
Nee, Wiki hat ein paar falsche Sachen vorher drin. Ja.
Verstehe. Verstehe. Die haben euch 2 Jahre mehr gegeben in der Ehe.
Ja, aber wir sind ja auch schon länger zusammen. Also insofern, das passt schon. Es das werden dieses Jahr 35 Jahre, dass wir
irgendwann im Alter spielen Zahlen keine Rolle.
Wahnsinn. Da kommen wir gleich noch zu, weil euer Stück ist als etwas Besonderes, weil ihr verkörpert ein Ehepaar als Ehepaar.
Ja.
Ne? Kommt bald auch nicht alle Tage auf deutschen Bühnen vor.
Das Stück davor war auch schon Ehepaar als Ehepaar. Das war auch sehr lustig. Eine Stunde Ruhe von demselben Autor.
Ja.
Haben wir davor
Florian
gespielt.
Florian Seller, ne?
Ja.
Ein französischer Fachmann für Komödien und leichte, boulevardeske, aber doch interessante Beziehungsstoffe. Ne?
Und wir haben davor auch Erik Emanuel Schmidt gespielt, Kleine Eheverbrechen. Das war auch ein Ehepaar. Also wir haben schon Übung auf der Bühne als Paar.
Wie viele Stücke habt ihr denn schon zusammen gespielt?
Also diese 3 bei Landgraf auch auf Tournee und wir haben einen eigenen Theaterabend gehabt, auch mit Paarsituationen.
Ja, den haben wir selber geschrieben. Ja, Linie 1 zusammen gespielt ewig.
Da waren wir aber kein Paar im Sinne auf Ehepaar.
Bei Ehepaar waren wir noch nicht, aber da haben wir uns dann kennengelernt. So. Linie 1, das kennen die Leute jetzt gar nicht mehr so. Dabei war das damals das erfolgreichste Musical überhaupt. Das haben sie irgendwie, glaube ich, an jedem Stadttheater rauf und runter gespielt.
Ein absolutes Kultstück.
Ja, absolutes
damals
Kultstück.
Entwickelt worden in Berlin.
Am Gripstheater.
Am Gripstheater. Ich glaube, da läuft das immer noch.
Da läuft das immer noch,
ja. Und wir haben das tatsächlich auch dann in der Wendeversion gespielt. Also erst gab es die Mauer noch, dann nicht. Und haben also dann so die neue Fassung dann auch übernommen in Augsburg noch. Also es war so hochspannend und hat uns schließlich zusammengebracht. Ja.
Die Linie 1
ja.
hat euch zusammengeführt.
Ja, weil ich als Opernsängerin sollte da mitmachen, weil es gab so Songs zu singen und Timothy sollte singen und wir hatten einen Song zusammen und dann mussten wir üben und diese Proben haben uns dann doch etwas näher zusammengebracht. Ja.
Ist das so bei Gesangsproben?
Nicht zwangsläufig, Gott sei Dank, aber, aber in dem Fall war es der Startschuss in eine, wie man sieht, dann doch lange Beziehung. Ja.
Was hast du denn für eine Stimme, also deine Lage?
Ich glaube, ich bin ein ganz normaler Bariton. So, also in die Höhe wie ein Tenor komme ich nicht, wo sie, glaube ich, lieber auf, eher auf Tenöre steht. Stimmt das nicht?
Also, ich bin da ganz offen.
Ja, aber du hast doch immer gesagt, so ein schön, also Placido Domingo und sowas, ne? Oder?
Also rein vom Hörgenuss her sind Tenorstimmen.
Sie hat auch neun, Jonas Kaufmann. Da kann ich gehen. Wenn Jonas Kaufmann auf dem Fernsehschirm auftaucht oder irgendwo singt, dann kann ich also tschüss sagen, ne?
Oder so.
Naja, es ist ja jetzt umgekehrt gerade auf der Bühne bei euch, ne? Da hat man das Gefühl, da taucht jemand auf und der andere hat das Gefühl, er darf gehen, ne? So, also sozusagen, da ist jemand schockverliebt. Kommen wir vielleicht gleich noch zu.
Also, ja, träumen wird man ja da wohl noch dürfen. Also, ich meine, das ist ja alles nur
Kunst.
Das ist ja alles nur ein Traum.
Wie lange habt ihr denn zusammen Gesang gelernt? Also, hast du bei null angefangen? Nein, du hattest ja eine Vorausbildung sozusagen Hochschulstudium, ja, ne? Und hast nicht ganz bei null angefangen und dann kommt man so zusammen. Aber war er begabt? Hör mal, du bist jetzt mal kurz.
Also ich...
Nee, ich würde selber sagen, also...
Sag selber, es klingt dann besser.
Also ich bin dann so bei 70% oder
so. Von Placido Domingo oder auf welcher Skala?
Ja, auf der Jonas Kauf... Nee, auf da komme ich nicht, da bin ich bei 25%, würde ich sagen. Gegen Jonas da...
Also sagen wir mal so, Timothy hat noch größere und herausragendere Qualitäten als jetzt nur
also
seine
im Haushalt bin ich besser als im Gesang, würde ich mal sagen.
Also waschen, putzen oder was ist so deine Domäne?
Waschen, putzen, bügeln bin ich sehr gut.
Ehrlich?
Ja, ja.
Er bügelt hervorragend und vor allen Dingen bügelt er gerne im Gegensatz
zu mir. Ich bügel alles.
Du trägst jetzt übrigens einen Hoodie, also nur für unsere Zuhörerinnen.
Ja, das habe ich jetzt nicht gebügelt.
Der ist nicht gebügelt.
Nee.
Sieht aber relativ glatt aus, ne?
Ja. Aber bevor wir hierher gefahren sind, habe ich noch die Geschirrtücher gebügelt.
Heute?
Nee, wann sind wir denn gekommen? Gestern. Was haben wir heute? Mittwoch? Donnerstag?
Donnerstag.
Gestern sind wir gekommen. Ja.
Er bügelt freiwillig.
In der Früh habe ich dann noch gebügelt.
Hast du in der Früh noch gebügelt? Ja, zu Hause in München?
Ja, zu Hause in München, genau. Ja, das gibt mir so eine... Also im Leben kriegst du selten was so schnell, so schön glatt wie beim Bügeln.
Das stimmt. Probleme kriegst du nicht so schnell glatt.
Nein.
So.
Das hat für mich was Meditatives. Das ist reinigend.
Ja.
Und wenn es nicht geht, dann dampfe ich noch so ein bisschen drüber. So.
Hast du so ein richtiges Profi-Set, ja, also so sozusagen richtig, mit Leichtlauf auf,
ich hab so,
Auflage?
Ich habe so ein Mercedes S-Ding, also so mit einer Goldkante, dunkelblau, also es ist wirklich sehr schick.
Aber Ding. Schon Dampfbügler, ne?
Ja, natürlich. Ja.
Kannst du was empfehlen jetzt für uns, so unter uns Hausfrauen? Ich habe auch...
Keine Markenproduktwerbung hier.
Ich habe einfach das Teuerste genommen, was sie da hatten von... Aber soll ich die Marke sagen? Nein, das ist...
Nein.
Nee. Das ist einfach das Teuerste gewesen,
einfach
was es gab.
Einfach das Teuerste genommen.
Ja, aber nicht mit so einer Feststation.
Und ist das so eine Form von Wirksamkeit, dass man sagt, so, Mensch, man hat so ein gutes Gefühl danach, weil man sieht, was man getan hat.
Ja, man sieht, was man getan hat. Es geht schneller, als das Probieren eines Stückes. Man erzielt so leicht Ergebnisse, die man sonst im Leben nicht so leicht... Da ist es aber viel verzwickter.
Ist das ein Teil... des Geheimnisses eurer Ehe sozusagen, dass
ich alles glatt bügel.
Dass du alles glatt bügelst.
Alles schlecht.
Nein, aber dass ihr eine gute Arbeitsteilung habt?
Ganz unbedingt.
Ja?
Ja.
Das heißt, du bist eher für den Haushalt? Wieso? Das ist doch eine moderne Teilung.
Moderne Teilung. Ich verdiene das Geld und du machst den Haushalt.
Ja, genau.
Oder?
Ja.
Weil du hast ja auch noch viele Nebenprofessionen. Ne? Du bist Coach zum Beispiel.
Genau.
Ne? Du coachst Führungskräfte.
Ja, ja.
So. Also das ist ja etwas sehr Verdienstvolles und auch sehr Interessantes. Hast du da interessante Leute? Das sind diese Führungskräfte, sind die so aus
querbeet. Also
größeren Unternehmen wahrscheinlich?
Große Unternehmen, Politik, wirtschaftlicher Kontext, Unternehmensberatung, Rechtsanwälte. Also jeder, der professionell sprechen muss oder es einfach zu tun hat, viel sprechen muss. Auch Spitzensportler, einige, was sehr interessant ist, weil die ja abseits vom Spielfeld, sagen wir mal, dann tatsächlich auch performen müssen in der Öffentlichkeit, wenn sie Trainer sind oder Pressekonferenzen geben oder eine Laudatio halten. Ja, also das ist schon auch dann ja ein Auftritt im öffentlichen Leben und da dürfen sie dann auch gerne gut rüberkommen und da gibt es Bedarf, sagen wir es mal so.
Und welche Form von Coaching machst du? Ich habe gelesen, du machst Stimme, Präsenz, ne?
Stimme und Körpersprache, das ergibt in Summe die Präsenz. Also ich sage immer, die Inhalte sind mir nicht egal, aber die nonverbale Kommunikation, die ist bei mir gut aufgehoben. Und dank meiner verschiedenen pädagogischen Ausbildungen, die ich ja habe, zusätzlich zu dem eigenen Tun auf der Bühne und meinem Verständnis und Umgang mit Stimme und Körper, was ich ja nun jeden Abend auch selber noch unter Beweis stellen kann, ist das eine gute Mischung, glaube ich, die ich da mitbringe. Ja.
Ja, ja, naja, du bist ja wirklich prädestiniert dafür, nicht? Als Darstellerin, die auch täglich in der Praxis ist.
Ja, eben.
Man kann ja sogar darauf verweisen, dass wenn du mit jemandem arbeitest, du sagst, und wenn sie mal sehen wollen,
hier
kommen
in
sie
der
heute
Voraufführung
Abend?
Im Komödie Marquardt waren drei Vorstandsherren mit ihren Damen.
Nein.
Haben sich Tickets gekauft, ohne dass ich das wusste, von einer großen Bank und saßen da drin.
Das ist ja toll.
Ja.
Und das war eine Stuttgart oder eine Münchner Bank?
In der Nähe von Stuttgart, eine große Bank.
Und die hast du in Stuttgart auch gecoacht? Also reist du rum, um Coachings zu geben?
Also jetzt im Moment nutze ich den Stuttgarter Raum, weil ich hier auch Kunden habe in der Nähe. Auch unterschiedlicher Couleur, von Kosmetik bis zu Banken oder manchmal ist es auch die Motorwelt. Mhm. Also insofern, ja, das nutze ich dann schon auch und ansonsten reise ich rum, ja.
Tatsächlich. Wie lange machst du das schon?
So professionell in dem Sinne, also meine eigene Firma in Anführungszeichen, das bin ich und meine Mitarbeiterin, aber mit Homepage und allem drum und dran so seit 12 Jahren.
Mhm. Ja. Wie hat das begonnen? Also was war der Auslöser dafür?
Ich habe noch meine Ausbildung für die Sprechstimme gemacht. Aha. Also vorher habe ich viele Kollegen am Theater gecoacht, also Sänger, die sprechen sollten oder Schauspieler, die singen müssen. Mhm. Und dann durch diese Ausbildung hat sich mein Kundenkreis nochmal komplett geändert. Und seitdem ist es eher Politik und Wirtschaft, ja.
Ah, verstehe. Mhm. Sind die angenehmer? Darüber dürfen wir jetzt eigentlich gar nicht sprechen, weil es ist so interessant, finde ich, weil die kommen so aus unterschiedlichen Welten, die Menschen. Ne?
Das ist das Tolle. Also so, für mich das Tolle.
Für dich bereichern wahrscheinlich, absolut. Weil du so viele verschiedene Menschen kennenlernst, ne? Die aus so unterschiedlichen
Lebenswelten kommen. Auch so Branchen, die nur zahlengetrieben sind und dann wieder welche, die sehr kreativ sind auch. Also das sind auch Menschen, die ich in meinem sonstigen Schauspielerkontext nicht kennenlernen würde. Und von daher fühle ich mich da echt bereichert.
Wollte ich gerade sagen, als Schauspielerin wirst du auch bereichert, weil du mit Menschen in Kontakt kommst, von denen man auch lernen kann oder was sich abgucken
kann. Wie die ticken oder
ne?
In welchen Zwängen auch die manchmal sind oder wie, die sind ja auch äußerlich getrieben auf gewisse Weise. Also
na klar.
Da haben wir manchmal keine Ahnung, was sich da draußen noch so tut. Ja,
ja klar, die haben viel Verantwortung. Das ist ja nicht nur gutes Geld, was die Menschen verdienen,
sondern sie müssen auch eine gute Show machen. Das darf man nie vergessen, sowohl in der Politik wie in der Wirtschaft. Sie müssen
performen.
Auf den Punkt performen. Ja,
ja tatsächlich. Wie bist du denn zunächst mal überhaupt von der Musik mit dem Wunsch, auf der Opern- und Musicalbühne zu stehen, dann ins Sprechtheater gekommen? Das ist ja nochmal eine ganz andere Ausbildung eigentlich. Also ihr habt ganz unterschiedliche, in Teilen.
Also ich hatte in Hamburg an der Hochschule tatsächlich das Glück, also ich habe ja ganz auch an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst studiert und ich hatte hervorragenden Schauspielunterricht. Also bei Klaus Pohl und Gerd Heinz damals. Und das waren
dem Schauspieler Klaus Pohl aus dem Zadek-Ensemble.
Genau, das war unser Schauspiellehrer für die Sänger.
Ja.
Und Gerd Heinz, der ja später dann auch ganz viel Intendanzen übernommen hat. Ja. Also es waren hervorragende Schauspiellehrer, die wirklich auch richtig Schauspielarbeit mit uns gemacht haben. Und ich hatte tollen Sprechunterricht. Und das in Summe hat mich, glaube ich, schon gut präpariert, zusätzlich zu meinem dramatischen Unterricht als Opernsängerin. Und es hat mich einfach die Bühne immer interessiert. Und in Augsburg war es tatsächlich so, dass der Intendant beschlossen hat, also die Frau ist auf der Bühne, eine Allzweckwaffe sozusagen und eben nicht nur singenderweise, sondern die können wir auch noch. Ich habe dann auch richtig große Schauspielrollen noch schon gespielt. Noch im festen Engagement.
In Augsburg, ja. Also sehr früh dann im Prinzip schon.
Genau.
Ja, weil das ist ja sehr selten, nicht? Das habe ich persönlich tatsächlich an den Mehrspartenhäusern, an denen ich gewesen bin, ob es Karlsruhe, Braunschweig, Heidelberg war, nie erlebt, dass man jemanden von der Opernbühne auf die Sprechbühne gelassen hat. Nicht?
Das weil war das, auch im Grunde für mich zumindest eine super gute Entwicklungsmöglichkeit, weil ich hatte dann zum Beispiel in King und I, also der König und ich, war eine große Rolle für mich. Und da kam dann eine Agentin und die hatte Timothy schon unter Vertrag und hat mich auf der Bühne gesehen, hat mich dann gefragt, ob sie mich zum Casting schicken kann für Der Fahnder. Und so war ich auf einmal im Fernsehgeschäft und habe eine erste große Serienrolle gespielt. Also das war so nicht geplant, aber mein Weg sozusagen ins Schauspiel hinein.
Aber das ist das, was man auch braucht. Ja. Ne? Manchmal muss man auch Glück haben. Mhm. Also eine Mischung aus Hartnäckigkeit. Ne? Man klopft 2 Jahre lang an Türen, die verschlossen zu sein scheinen, bis sie sich endlich mal in Stuttgart dann öffnet, freundlicherweise. Naja, es ist doch auch toll, also jetzt, dass du jetzt wieder da bist und dass es jetzt hier in Stuttgart für dich sozusagen ein Wiedererleben und ein Wiedersehen mit dieser Stadt gibt, in der du eigentlich so nie professionell gespielt hast, glaube ich.
Also wir haben natürlich eine Aufführung gehabt im Kammertheater und ich habe mein erstes Stück am Theater aus den Wangen gespielt, das ja jetzt woanders ist.
Das ist jetzt das Theaterhaus oben auf dem Pragsattel.
Genau.
Ja, war früher in Wangen.
Aber für mich ist das ein total neues Erlebnis, die Stadt jetzt zu erleben, weil ich natürlich als Schauspielschüler die Schauspielschule gar nicht verlassen habe. Wenn man Schauspielschüler ist, dann ist man da 15 Stunden da drin und wenn man frei hat, dann rennt man ins Theater. Oder ich war damals ja auch ein großer Ballettliebhaber. Damals war das Stuttgarter Ballett ja ein absolut, ist es wahrscheinlich immer noch. Also da waren Marcia Haidee, Richard Craig und sowas. Also die ganz Großen, die waren die großen Ballerinas, also Birgit Keil und so, die habe ich da alle tanzen sehen. Und das Schauspiel war ja auch, da war Peimann ja gerade weg, also war ja auch ganz, ganz aufregend. Also da habe ich von der Stadt überhaupt nichts mitbekommen. Ich war vor kurzem das erste Mal im Leutze.
Waren wir zusammen im Leutze?
Leider nicht, aber da möchte ich unbedingt noch hin.
Ja. Nein, dann sind wir diese Seilbahn da gefahren, zum Waldfriedhof hoch. Mhm.
Ach, das ist auch schön. Ne?
Das haben wir auch zusammen
diese alte historische Nummer. Also, habe ich natürlich alles nicht gemacht. Mhm. Also ich war wirklich studierblind sozusagen.
Naja, aber es ist auch eine Form von Ausbildung, die einen schon sehr vereinnahmt. Man ist dann selber auch noch jung. Und
Da interessiert einen die Stadt nicht. Da will man nur Theater die ganze Zeit.
Ja, andere Kultur interessiert einen dann möglicherweise nicht so. Man hat ja aber auch ein volles Programm.
Absolut.
Ne? Ja. Also sowohl du in deiner Ausbildung, Nicola, als so, das absorbiert einen ja dann auch als junger Mensch. Ne?
Gerade auch, wenn man Stimme trainiert, muss man einfach wahnsinnig viel üben.
Ja. Also wahrscheinlich noch mehr als im Schauspiel, weil das Schauspiel neigt ja abends dann zum gepflegten Pilz.
Das stimmt, also die Stimme ist da ein bisschen empfindlicher, beziehungsweise man muss einfach wirklich üben, tatsächlich. Vielleicht nicht ganz so viel wie ein Pianist, aber schon in die Richtung.
Ja, aber ihr seid schon als professionelle Sängerinnen und Sänger, habe ich den Eindruck, schon sehr nah am Hochleistungssport. Mit allen Konsequenzen, auch für die persönliche Disziplin und Lebensführung. So, nicht? Weil man im Schauspiel, ist es gut, fit zu sein und natürlich muss man eine gewisse Fitness mitbringen, aber das, was dann ihr auf den Opernbühnen abends stimmlich und körperlich dort, neben der intellektuellen Leistung, die man zu erbringen hat, leisten müsst, finde ich, das ist nochmal, so wie beim Tanz auch, einfach, das geht immer so an die Grenzen der Physis, oder?
Ja, das ist wohl wahr. Also ich habe es ja nun schon lange nicht mehr im professionellen Kontext, aber ja, das ist ein eindeutiges Ja.
Da muss man sich sehr committen, ne?
Unbedingt. Es gibt bis hin, dass wirklich Kollegen dann den ganzen Tag nicht sprechen, wenn sie abends eine anspruchsvolle Rolle singen, einfach um die Stimme nicht zusätzlich zu belasten, ja.
Ja, das macht man im Schauspiel ja nur, wenn man gerade mal Hals hat, ne?
So. Oder wenn man sein Hirn wirklich zusammenhalten muss, weil man, was weiß ich, was einen großen langen Kleist sprechen muss, dann muss man irgendwann anfangen, sich zu konzentrieren, ja.
Wobei, das stimmt. Aber du wärst ja bereit gewesen, Timothy, auch diesen harten, disziplinierten Weg zu gehen, weil als Tänzer hättest du dich ja auch gnadenlos einem Hochleistungs, ich will nicht sagen Sport, aber einer Hochleistungskunst mit Spitzensport Anspruch an den Körper und die
Seele. Das ging aber ganz schnell bei mir. Das musste ich einfach einsehen. Also ich habe mit 18 dann da angefangen und da war der Zug schon längst abgefahren.
Ach, es war zu spät.
Es war einfach zu spät. Also ich habe natürlich nicht, es gab natürlich Leute, die in dem Alter auch noch eingestiegen sind, aber die hatten andere körperliche Voraussetzungen. Also ich war, glaube ich, auch von meiner ganzen, ich weiß nicht, Öffnung und von meinem Fußrücken und von meiner Rückenstruktur einfach nicht prädestiniert für diesen Beruf. Also ich habe das wirklich 2 Jahre versucht, professionell zu trainieren und ich bin vielleicht gerade so weitergekommen, dass ich vielleicht im Musical in Pforzheim hätte mit tanzen können oder sowas.
Nichts gegen Pforzheim.
Nein, ich sage nichts. Nein, das war jetzt auch ein doofes Beispiel. Ich will auch Pforzheim. Aber ich glaube schönes nicht, dass ich, es ist ein schönes Theater, war ich auch schon öfters. Ich glaube nicht, dass ich da realisiert hätte als großer Solotänzer, der dann die Freiheit hat, wirklich so kreativ zu tanzen, wie ich mir das im Kopf vorgestellt habe. Also da wäre die Differenz zwischen Kopffantasie und körperlicher Leistung, unter der hätte ich gelitten. Und da musste ich einfach einsehen, dass das, dass ich da nicht weiterkomme.
Und dann bist du umgeschwenkt auf Schauspiel oder was war dann der Kipppunkt? Oder
so? Nee, ich hab ganz am Anfang überhaupt mein erstes Vorsprechen gemacht, bevor ich ins Tanzstudio bin. Das war in der Falkenberg-Schule da und kam da in diese fremde Welt hinein und musste, glaube ich, erstmal ein halbes Jahr pausieren, bis ich das verdaut hatte. So. Weil da traf ich dann auf also angehende, möchtegern Schauspieler, die alle so dermaßen von sich überzeugt waren und auch alle schon so einen Spleen hatten, dass ich da völlig naiv und jungfräulich da reingestolpert bin und erstmal mich davon erholen musste, so, bis ich wieder den Mut hatte, das nochmal anzugehen. Und in der Zeit habe ich dann versucht, den Tanz voranzutreiben, ging aber auch nicht weiter. Und irgendwann habe ich dann angefangen, in der freien Szene in München Theater zu spielen. Und dann einfach immer wieder nach Hannover und nach Berlin und nach Frankfurt und weiter zu reisen. Und ich bin auch immer sofort rausgeflogen, sage ich auch gleich.
Also rausgeflogen heißt erste Runde?
Gleich, erste Runde sofort. Und da waren auch dramatische Sachen dabei. Also zu wenig Pfeffer im Arsch und such dir doch einen anderen Job. Du wirst nicht glücklich als Schauspieler. Und geh doch zur Deutschen Bank, schau mal, was das für ein schönes Haus ist. Also
Frankfurt, hat man dir in Frankfurt gesagt?
Ja, Frankfurt. Da hat sie mich richtig fertig gemacht. Tu dir das nicht an. Werd nicht Schauspieler, mach das nicht. So.
Und jetzt hast du die Genugtuung, dass du diesen ganzen Zweiflern.
Ja, ich habe die dann wieder getroffen,
habe gesagt. Eine Karriere.
Ja, ich habe die dann wieder getroffen, habe gesagt, ey, die haben mich in Stuttgart genommen. Da sagte ich, ach, ist doch schön. Also mich hat das zerstört, ihr Satz, ja. Aber als sie dann hörte, ich bin woanders angenommen, war ihr das auch recht. Also. Das ist so beliebig bei der Schauspielerei. Du weißt es wirklich nicht. Ja? Also es hat immer was mit Begegnungen zu tun und wer trifft wann, wo, wen. Und welche Tür geht auf. Es ist Geschmackssache. Also Sänger müssen den Ton treffen. Ja? Der Tänzer muss auf der Spitze stehen können, muss seine Rotationen können. Der Schauspieler, manche finden den genial, andere finden den furchtbar. Also das ist viel subjektiver.
Sozusagen. Es ist viel subjektiver. Ja. Es gibt sicherlich Kriterien, die man anlegen kann, aber wir wollen jetzt nicht unglücklich sein, ganz im Gegenteil. Wie schön, dass du es an der Stuttgarter Schauspielschule geschafft hast und die Kolleginnen dort
dein
Talent
sein.
Erkannt haben.
Ja, ich darf jetzt heute hier nicht sein. Hier.
Genau.
Ja, ich darf jetzt hier das sein. Und, ich habe jetzt auch immer mehr Respekt vor diesem Beruf, weil ich merke, wir sind in so schwierigen Zeiten und die Leute, die zu uns kommen, die haben einfach 2 Stunden eine wunderbare Zeit mit uns und können das alles vergessen, was um sie rum ist, weil sie einfach in unsere Geschichte eintauchen. Und da sind wir so bei dem ganz nahen Kern des Lagerfeuererzählens, ja? dass man seine Umgebung vergisst und eintaucht in eine Geschichte wie in einem guten Buch. Und das kann ich denen schenken. Das ist ein ganz großes Privileg. Ich war vor kurzem mal wieder im Zirkus und habe eine Vorstellung gesehen, die so unglaublich war, dass ich dachte, ich bin ein 2-jähriges Kind. Ich staune und mir geht nur noch der Mund auf und ich mache, oh, da, guck mal. So, und das, was Ähnliches kann ich den Menschen schenken. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Privileg.
Das glaube ich auch und das ist toll, wenn man das kann, wenn man diese Gabe hat und sich dann darüber hinaus noch so eine handwerkliche Qualität dazu erworben hat, weil Geschick oder Gabe allein reicht ja nicht, um auf der Bühne zu bestehen in der größeren Rolle. Das wissen wir alle.
Das reichen jetzt nicht die Follower. Also,
ne? So. Aber finde, du hast völlig recht. Ne? Das ist wirklich ein privilegierter Beruf, den ihr beide habt. Ja. Und was mich auch außerordentlich freut, ist, dass der Wert von guter Unterhaltung im Sinne dessen, dass man mal rausgenommen wird aus den Sachzwängen, aus den ganzen Verantwortlichkeiten, aus den ganzen Bedrückungen, dem Stress der Politik etc. pp., dass man wirklich mal 2 Stunden lang sozusagen Luft holen kann und die Seele so gelüftet wird, ne? Und man rausgeht hinterher und auch ein bisschen wieder gewappnet ist. Also das heißt, auch ein bisschen imprägniert ist für das, was einem dann wieder an kalten Wind im übertragenen und in der jetzigen Jahreszeit im realen Sinne da entgegenkommt. Ja. Das wird, glaube ich, jetzt nach den ganzen Problemen und Herausforderungen, die wir eigentlich seit der Corona-Krise und allem, was jetzt nachgekommen ist.
Ja, absolut. Spüren wir deutlich.
Spürt ihr deutlich,
Und es ist auch jedes Mal so ein Moment, wenn so zurzeit hier in Stuttgart abends der Auffang aufgeht und ich so diesen kleinen Moment, bevor es losgeht, einfach merke, da ist die Hütte meistens ja wirklich gut voll. Mhm. Und da kommen Leute und wir dürfen mit denen jetzt 2 Stunden verbringen. Ich bin jedes Mal total dankbar. Ich finde es so einen schönen Moment zu sehen. Da sind jetzt Leute mit uns im Raum und wir dürfen denen hoffentlich Freude machen und wir haben auch Freude. Also das ist ein Geben und Nehmen.
Ja, das ist schön. Es freut mich natürlich besonders, dass euch das Stuttgarter Publikum so ein allabendliches, warmes Willkommen
uns auch
ne? Schenkt, wenn der Vorhang aufgeht. Mhm. Lasst uns noch kurz über das Stück sprechen. Womit schenkt ihr denn abends Freude? Vielleicht, Timothy, du zuerst, weil deine Figur ist ja die, die so als Erste in die Nöte rutscht. Die als Erstes ein Problem hat. Erst hier, dann dort. Also worum geht es da eigentlich?
Ist einfach eine das ist eine ehetherapeutische Maßnahme. Ich kann auf der Bühne einfach das ausleben, was ich in Realita nicht dann, also er spinnt. Das heißt ja Kehrseite der Medaille, l'envers du décor auf der anderen Seite der Fassade. Ja, und wir dürfen unsere Gedanken auch spielen und unsere Träume auch spielen. Und das ist natürlich total anders als das, was wir eigentlich sagen.
Ein wohlsituiertes Ehepaar seid ihr, ne? Eigentlich materiell, wie das so häufig in den französischen Komödien der Fall ist. Ihr habt keine materiellen Sorgen.
Offenbar
eigentlich.
Nicht. Nein, er ist Autor, Lektor und ich bin Professorin für Geschichte oder irgendwas. Ja,
also ihr habt super Jobs. Mhm. Da Geld ist nicht das Problem.
Genau.
Ja, es gibt eigentlich auch kein politisches Problem, sondern wie das so gerne bei den französischen Komödien der Fall ist, auch bei dem Autor Florian Seller, aber auch bei vielen anderen seiner Kolleginnen und Kollegen, die dann schreiben, das Problem liegt eher auf der emotionalen Ebene, auf der Beziehungsebene zwischen euch. Ne?
Gepflegte Langeweile, die sich da eingenistet hat nach langjähriger Ehe.
Oder? Ja, zum Glück nicht auf der Bühne, sondern nur erlebbar zwischen euch in den Konflikten, die dann irgendwie sozusagen die Luft zum Brennen bringen eigentlich.
Ja.
Ne? Und was heißt hinter der Fassade? Also ihr seid ein gutbürgerliches Ehepaar, ihr seid lange zusammen. Also ich spreche jetzt von den Figuren und nicht von euch als.
Muss man in unserem Fall ja auseinanderhalten, ja.
Ist natürlich ein finde ich schon ein besonderer Reiz, wenn man das weiß. Mhm. Du hast das bei der Premierenfeier ja dann hinterher auch gesagt nochmal. So hast du das Mikro geschnappt und hast gesagt, hier, den kenne ich schon ziemlich lange.
Ja.
Ne? Also es hat ja auch einen besonderen Reiz, wenn man weiß sozusagen, dass ihr als Ehepaar sehr lange zusammen seid und spielt ein Ehepaar, das schon sehr lange zusammen ist. Ja. Und dann taucht dann ein Freund von euch auf, der sich dummerweise von der gemeinsamen Freundin getrennt hat. So deine Figur, Nicola, solidarisiert sich natürlich mit der sitzengelassenen Ehefrau und deine Figur, der Daniel, kann aber nicht lassen von der Freundschaft des Ehebrechers gewissermaßen. Und das verschafft jetzt das doppelte Problem, dass es darüber schon so eine Uneinigkeit gibt zwischen euch. Mhm. Ne? Kann man einem Ehebrecher eigentlich noch die freundschaftliche Treue halten? Und dann bringt er auch noch eine junge Frau mit, so die dazu führt irgendwie, dass dein Herz ein bisschen Kapriolen schlägt, ne? Oder Purzelbäume.
Dass ich ein bisschen verrückt werde.
Ja, so. Im Maße des Wortes. Ein bisschen
hormonelle Überschwänge, ja.
Das Resttestosteron schwappt hoch.
Und weil das aber natürlich deine liebe Frau nicht mitbekommen darf, ne, heißt das Stück die Kehrseite mit der Medaille. Also was genau passiert da? Oder worauf nimmt das Bezug, dieser Titel?
Ja, nun hat Herr Seller da ein Theatermittel gewählt, das eigentlich altbekannt ist, das Apar-Sprechen. Wir können halt beide Ebenen spielen. Wir können halt das spielen, was wir sagen und denken, und das spielen, was wir in Wirklichkeit träumen. Und das ist natürlich von großer Differenz. So. Aber die ist auch sehr erheiternd für das Publikum, weil sie natürlich mitkriegen, was wirklich in uns vorgeht. Und wir haben ein wirklich tolles, kreatives Team zusammenbekommen mit Martin Amknecht und der Mia Gese als unsere Partnerin und dem tollen Pascal Breuer als unserem Regisseur. Und wir haben extra, wenn ich das so sagen darf, kann ich schon sagen, dass wir darauf großen Wert gelegt haben, dass Pascal bei uns Regie führt, weil er halt selber ein Schauspieler ist und weil er ein schauspielliebender Regisseur ist. Und wir das Gefühl hatten, dieses Apar ist ein schönes Stilmittel, aber es läuft vielleicht Gefahr, dass es auch bald abgenutzt ist und vielleicht können wir das auch noch so ein bisschen mit eigenen Fantasien befruchten und sowas. Und ich glaube, da haben wir einfach eine wunderschöne gemeinsame Arbeit dahin gestemmt und Pascal hat das ganz toll sortiert, was geht und was nicht geht. Und dadurch ist ein Abend rausgekommen, der wirklich was Zirzensisches, Poetisches, Theatralisches hat und das aber in einer relativ klassischen französischen Boulevardkomödie. Und diese Mischung, finde ich, macht dem Zuschauer wirklich große Freude. Mhm. Deswegen haben die einfach ganz viel Spaß bei uns. Und wir sind ja jetzt schon 3 Jahre damit unterwegs, haben über 300 Vorstellungen.
Also wir sind im dritten Jahr und haben 320 Vorstellungen roundabout schon.
Haben in vielen Städten schon gespielt und es ist eigentlich, es funktioniert in jeder Stadt, also ob beim steifen Hamburger oder...
Die sind oder, gar nicht steif, die sind wunderbar so.
Ja, sagt man ja immer. Aber.
Ja. Nee, das ist das Erfreuliche, dass wirklich, also überall, wo wir es bis jetzt gespielt haben, wirklich das auf Gegenliebe stößt und nicht nur unsere eigene Fantasie das beflügelt, sondern offensichtlich auch die vom Publikum. Und die Elemente, die wir zusätzlich ja noch reingebracht haben, ist Musik, Bewegung, Tanz und ich finde auch wunderbar auf der Szene, gut abgegrenzt durch Beleuchtung und
ja,
also Effekte, die wir da zum Teil drin haben, das sind ja einfach noch zusätzliche Elemente, die wir dazu gefunden haben, alle miteinander. Und das macht in Summe einen sehr vergnüglichen und auch ungewöhnlichen Boulevardabend.
Ja. Absolut. Also ihr habt mich auch eines Besseren belehrt, weil ich habe das Stück gelesen vor vielen Jahren und dachte so, ja.
Kann man machen, muss man.
Es ist ein nicht sonderlich origineller, aber auch nicht uninteressanter Einfall, die Figuren immer das sagen zu lassen, was die anderen nicht hören dürfen. Mhm. Aber das ist eben eine Theatertechnik, du hast es angesprochen, Timothy, die es schon seit vielen Jahrhunderten gibt und die wir von Shakespeare und vielen anderen Autorinnen und Autoren natürlich gut kennen. Die Besonderheit ist nur, dass der Florian Zeller das auf eine sehr ausführliche Art und Weise zu einer zweiten Ebene des Theaterspiels gemacht hat, die so gleichberechtigt neben der ersten Ebene steht. Ja. Und das fand ich jetzt beim Lesen noch gar nicht so überwältigend spannend oder witzig. Mhm. Aber tatsächlich ist euch, also Kompliment euch allen Vieren, ihr habt ja auch Mia Gese und Martin Armknecht genannt und ihr habt auch zu Recht Pascal Breuer genannt, euren Regisseur. Mhm. Ich finde, da ist euch im Zusammenspiel auch mit Pascal, der ja ein bekannter Schauspieler auch ist und viele unserer Zuhörerinnen werden ihn aus dem Fernsehen kennen, da ist euch mit Pascal wirklich was gelungen, weil diese Inszenierung ist meines Erachtens weitaus besser als die Stückvorlage.
Ja. Chaka. Und eben weit weg von so einem reinen Konversationsstück.
Richtig, ja.
Und das ist eben auch das, was das
schreibe ich jetzt in meinem Poesiealbum.
Wirklich freut, ja.
Ja, da sind euch auch sehr kluge Bilder. Ja, und auch diese Momente dann, wenn einer von euch beiden oder auch von den anderen spricht, dann spielen die anderen ja immer einen sogenannten Freeze. Mhm. Also und alles, die Szene steht. Und es passieren aber dann trotzdem noch Dinge, die dann die Folgeszene beeinflussen, richtig, obwohl sie es gar nicht dürfen. Das ist ja sozusagen
das Theatergesetz mal wieder aufgehoben. Ja.
Genau,
Moment.
Genau.
Ja, es gibt so magische Momente, die aber komplett auf das Konto der Komödie dann einzahlen und große Freude machen.
Ja, und wir spielen ja auch mit dem Element, dass wir die vierte Wand natürlich ganz bewusst immer zu aufmachen, aber manchmal eben auch nicht. Und dann hat das Publikum trotzdem den Einblick. Also das sind schon schöne Sachen, die freuen uns auch einfach so handwerklich. Ja,
das sind so theatralische, schöne, ursprüngliche theatralische Mittel sind das so. Die
ja, ich hoffe, wir machen natürlich die Leute
Zitate
auch richtig drin. Neugierig, dass sie doch
auch
Lust
das durch
haben,
das Fenster zu gehen, das ist ja von Buster Keaton zum Beispiel, das Fenster putzen und dann von der anderen Seite putzen. Und das steht auch für die Kehrseite der Medaille. So, das sind lauter so kleine Petitessen drin, die
Zitate,
Also es verlangt ja nicht nur von euch eine große sozusagen Perfektion im Hinblick auf Timing und Genauigkeit. Man muss dann handwerklich sehr sauber spielen die ganze Zeit.
Das ist eine echte Partitur, die wir da haben.
Ja. Also das möchte ich nicht übernehmen müssen als Schauspieler an der Rolle.
Ich bin ja dreimal krank geworden während Corona. Da hatte ich Corona, da musste ich sofort aus der Tournee raus.
Oha.
Da hat dann Pascal versucht, das zu machen. Und obwohl er der
Regisseur nicht auch versucht.
Ja, da hat er dann gemerkt, da sind aber viele Scharniere.
Ja, das glaube ich.
Das braucht Probenzeit, ja.
Ja, das glaube ich sofort, weil es ist ja teilweise so schnell ineinander verschachtelt und geschnitten. Und ich glaube, ihr habt in diesem knapp zweistündigen Theaterabend 87 Lichtstimmungen, ja. Also Cues, die gedrückt
werden. Fordert auch eine gute Technik, die übrigens hier hervorragend
funktioniert. Ja, die machen das ganz toll nochmal. Kommt wirklich, das ist unser fünfter Mitspieler letztlich.
Wie schön. Dann grüßen wir doch an dieser Stelle das Technikteam.
Das Technikteam von der Komödie Marquardt.
Wir schicken ein paar Grüße rüber aus unserem Tonstudio, das in der Nähe vom alten Schauspielhaus ist, und schicken die Königstraße runter.
Mögen Sie
hören. Schöne Grüße. Ja. Danke euch. Das ist toll, weil es in der Tat ja wichtig ist, dass die Kolleginnen, die um euch herum sind im technischen Bereich, genau da auch die Möglichkeiten dann aufgreifen und perfekt
umsetzen. Wenn nicht, dann haben wir ein echtes Problem. Das können wir auch nicht selber retten. Ja.
Nein, da hast du gar keine Chance. Aber das ist wirklich toll, weil ihr es auch schafft, dass es nicht wie Verabredungstheater wirkt. Man könnte ja jetzt auch das Gefühl haben, oh Gott, und wieder eine und wieder eine Unterbrechung und ein Lichtwechsel und jetzt schon wieder ein Freeze. Aber es hat ja was unglaublich Eingespieltes und Organisches und hat einen ganz tollen
Flow.
Energetischen,
schönen Highspeed-Flow.
Ja, das ist wirklich toll. Es ist ein Stück, das von großen und niederen Gefühlen handelt. Also mal wird auch irgendwie mit schwerem Geschütz aus der Gasse getreten, irgendwie wenn da draußen die Gefühle zu niederträchtig werden. Und es handelt doch aber dann doch eben auch ganz stark von Kommunikation. Ne? Was darf man sagen und was darf man nicht sagen? Und ich hab mich gefragt, ihr als schauspielerndes Ehepaar, überträgt sich, habt ihr sowas wie ein heimisches Kommunikationsmodell, das Teil eures der Erfolgsformel ist, und überträgt sich sowas in den Proberaum? Oder trennt ihr sozusagen die Schauspielerin und den Schauspieler von der Ehefrau und dem Ehemann?
Ich hoffe ja. Auf der einen Seite, also ich hoffe ja, weil wir tragen jetzt nicht die Rolle nach Hause. Das wäre fatal, weil wir haben in unserem Leben schon so viele Rollen gespielt. Wenn die alle zu Hause gelandet wären, hätten wir nicht zwei Kinder auch noch großziehen können. Denen ist das völlig egal, ob ich gerade jemanden umgebracht habe oder nicht, im Fernsehen. Ja. Also insofern, nein, das trennen wir schon. Was uns aber gut gelingt, und ich glaube, das macht auch den Erfolg von uns beiden auf der Bühne als Paar aus, wir können irrsinnig gut miteinander arbeiten. Also ganz konstruktiv, wir können uns wirklich ganz sauber Kritik geben, ohne dass der andere irgendwie eingeschnappt ist.
Super.
Das geht, das haben wir gar nicht mühsam verabreden müssen. Das klappt immer schon. Und ich kann von ihm annehmen und umgekehrt. Also wir können uns immer darauf verlassen, das ist nie, um den anderen irgendwie mal eine reinzuwürgen, vielleicht auch privater Natur, weil du hast mich gestern, sondern das ist ganz sauber also in der Arbeit.
Eigentlich ist es getrennt in dem Fall.
Ja, und das erstaunlicherweise funktioniert. Das geht nicht bei allen Paaren gut. Wir haben warum auch immer das Glück, dass wir das miteinander wirklich auf der Bühne oder vor der Kamera wirklich gut können.
Deswegen frage ich so nach der Erfolgsformel, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Künstlerpaare, die dann auch noch zusammenarbeiten. Also zu Hause den Stress mit Kindern, also Kinder sind ein großes Glück und Geschenk, aber es bedeutet eben auch Familie und Arbeit und manchmal Stress und den hat man dann miteinander. Mhm. Und wir kennen das alle und dann wird auch nicht mehr getrennt sozusagen zwischen der berühmten Sachbotschaft und dem, was ich da sozusagen höre. Dann hört man mit dem emotionalen Ohr, wo der andere doch nur gemeint hat, mach mal die Tür zu. Und der andere hört aber schon wieder einen Vorwurf, dass er die Tür offen gelassen steht.
Die Zahnpastatube.
So.
Die berühmte.
Ja, naja, aber so ist es ja, nicht? Theater, du hast es gerade angesprochen, Nicola, Theater hat ja ganz viel mit Kritik zu tun. Mhm. Das wissen ja viele Menschen gar nicht, die den Beruf nicht kennen. Mhm. Aber in dem Moment, wo sich ein Mensch dafür entscheidet, als Sängerin, als Darsteller, ganz allgemein Tänzer, Schauspieler, sein Brot zu verdienen, dann setzt er sich eigentlich für die Dauer seines Berufslebens immer der Kritik aus.
Absolut.
Und zwar nicht nur der Theaterkritik, weil die ist irgendwie mehr oder weniger anonym so und wird über die Öffentlichkeit ausgespielt, sondern ja auch der unmittelbaren Kritik des Regisseurs, der Intendanten, der Schauspieldirektoren, der Dramaturgie, der anderen Schauspielerkollegen.
Richtig.
So, und dann ist man auf der Ebene von euch, wo man sagt, wie habe ich denn das gespielt oder wie spielst du denn das oder kannst du das mal so spielen, weil ich dann das und das abnehmen kann von dir. Und da sagst du aber, habt ihr einen Weg gefunden, miteinander tatsächlich immer das eine vom anderen zu trennen?
Weil das zu ist trennen ja besonders. Und ich setze aber hoffentlich immer mit Recht voraus, dass was von deiner Seite, von Timothys Seite kommt, kommt aus dem Wohlwollen heraus. Also er sagt, das ist ja nicht, um mir zu schaden, sondern es dient der gemeinsamen Sache oder auch, weil er einfach schnell von unten was sieht, was ich noch nicht bemerkt habe, was aber hilfreich ist. Also ich weiß, das ist auf einem guten Boden gesät und nicht aus irgendwelchen Neid, Konkurrenz, irgendwas. So. Also ich muss gar nicht über den Hintergedanken nachdenken.
Super.
Ja.
Wir versuchen eigentlich das Prinzip auf der Bühne zu leben oder in unserer Arbeit zu leben, was überhaupt im Theater eigentlich angesagt ist, nämlich Wohlwollen dem Menschen gegenüber, der da auf der Bühne steht. Und ich glaube, mit Wohlwollen kommt man kreativ viel, viel weiter als mit Unterdrückung, Ausbeutung, Demütigung. Das haben wir ja alles. Das haben wir alles. Ich meine, ja, wenn man 30, 40 Jahre
im Geschäft ist. Ich könnte über MeToo ein Buch schreiben, ja.
Also, ja? Wir haben fürchterliche Sachen erlebt. Das ging schon in Augsburg los, aber das ist ja ein zweites Kapitel. Da haben wir wirklich schreckliche Sachen erlebt. Und ich habe mich dazu entschlossen, jetzt ab einem gewissen Alter nur noch mit wohlwollenden Menschen zu arbeiten, weil es der Arbeit gut tut.
Und einem selber.
Und einem selber, ja.
Und das ist auch die Frage der Kommunikation. Also eine gute Kommunikation gelingt durch das Wohlwollen. Das kann nicht immer funktionieren, aber die Basis dafür ist schon sehr gut, wenn das so ist.
Ja. Und Wohlwollen wird ganz besonders dann wichtig, wenn Kommunikation scheitert. Ne? Mhm. Weil das passiert natürlich bei allem Wohlwollen ja häufig dann trotzdem. Mhm. Weil dafür ist dann ein symbolisches System wie die Sprache beispielsweise viel zu interpretations- und auslegungsfähig, aber auch bedürftig. Ja. Und dann rennt etwas sozusagen kommunikativ aus dem Ruder, und mit Wohlwollen kann man die Sachen aber einfangen, ne? Und oder zerstören, wenn man es nicht zerstören. Hat.
Und grundsätzliches Wohlwollen bedeutet einfach, ich höre und habe alle Antennen offen und bin nicht von vornherein in meiner Scheuklappe drin.
Und werte nicht sofort, sondern höre erstmal zu.
Ich habe das Recht, irgendwann zu beschließen, das trifft für mich zu, das andere nicht. Oder ich sehe die Dinge so. Aber dieses generell sich schon abschotten und immer die Gefahr oder den Neid wittern müssen, ist ja furchtbar.
Nein, das ist grauenvoll, weil ja auch die, so schön es ist, Theater zu machen, das dann zumal noch erfolgreich ist und Rollen zu spielen, die erfüllend sind. Aber es ist immer auch Lebenszeit. Ne?
Richtig,
die man da verbringt.
Das ist einer meiner Lieblingssätze, das ist absolute Lebenszeit. Ja,
auch im Proberaum. Also haben wir ja alle erlebt, dass man auch in Proberäumen keine gute Zeit hat.
Ja.
Weder beruflich noch emotional. Ne?
Ja. Und so viel Geld kann man mir nicht zahlen, dass ich das freiwillig tue.
Ja, aber deswegen, Wohlwollen ist, finde ich, ein sehr schönes Stichwort tatsächlich, weil es mich auch daran erinnert, dass vieles von dem, was im Moment in unserer Gesellschaft so schief läuft oder wo man den Eindruck hat, da ganz stark damit zu tun hat. Ne? Die Leute gönnen sich auch in der Politik, auch in unserer berühmten Koalition gerade, die gönnen es sich nicht, die sind nicht wohlwollend miteinander und gehen nicht pfleglich miteinander um, sondern es geht immer gleich in die Konfrontation und die Selbstprofilierung und die Beleidigung.
Immer wieder um Macht. Immer wieder um Macht, leider. Vielleicht haben wir das ganz gut ausbalanciert. Und da haben wir auch ein Glück, um das vielleicht auch nochmal abzurunden in unserer Beziehung. Wir haben immer gleichwertig gearbeitet. Also wir hatten nie, es ist keiner wegen des anderen zu Hause geblieben oder bei den Kindern. Wir haben das gut gewichten können, alles in allem. Mal mehr, mal weniger, das muss man natürlich dann auch sehen. Aber wir haben nie, der eine war am Rampenlicht und der andere war zu Hause und hat den Rücken freigehalten.
Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Also wir haben eine ausgeprägte Individualität leben können in einer Beziehung.
Das nehmen wir jetzt als einen Teil der Erfolgsformel.
Und die Kommunikation ist wichtig. Natürlich haben wir auch Phasen, wo wir unsere Kommunikation verloren haben. Und dann merken wir auch, dass wir aneinander vorbeileben. Und dann müssen wir wieder daran.
Oder vorbeireden.
Oder vorbeireden, auch. Und das ist irrsinnig wichtig. Dann wieder den Mut haben, das auszusprechen, was man für Bedürfnisse hat. Oder wie es einem geht. Das nicht zu vergessen. Mhm. So. Und das kann man alles wohlwollend machen.
So wie das Ehepaar auf der Bühne bei Kehrseite der Medaille. Letztendlich fängt ja meine Rolle die Frau durch, einfach, weil sie den besseren Überblick hat, den Mann auch wieder ein, ohne dass was kaputt gegangen ist. Also einfach, weil sie letztendlich die Schlauere ist.
Sie lässt ihn halt ein bisschen träumen. So.
Ja, das muss wahrscheinlich auch möglich sein. Also gedankliche Pfade zu nehmen, die mal ein bisschen abseitig sind, ohne dass man sich. Ja, und wenn man sie dann nicht hört, aber wie in diesem Stück von Florian Seller, die Kehrseite der Medaille, zu hören bekommt, dann kann das ein großes Vergnügen sein. Wenn das dann privat noch gelingt und das mit viel Wohlwollen und gelingender Kommunikation, dann umso schöner. Liebe Nicola Tegeler, lieber Timothy Peach, ich danke euch ganz herzlich für den Besuch im Tonstudio und für dieses schöne Gespräch.
Danke auch.
Wir freuen uns sehr, dass wir hier waren.
Ja.
Das war wunderbar. Ich wünsche euch noch viele schöne Vorstellungen mit dem Stuttgarter Publikum.
Danke, wir freuen uns drauf.
Ja, möget ihr und auch das Publikum, ihr gemeinsam auch mit Mia Gese und Martin Armknecht, die wir von dieser Stelle auch ganz herzlich nochmal grüßen.
Unbedingt, ja.
Möget ihr es gemeinsam genießen, unser Publikum. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben noch bis zum 17. März 2024 die Gelegenheit, Timothy Peach und Nicola Tiggeler als Ehepaar in die Kehrseite der Medaille auf der Bühne im Marquardt zu erleben. Garantiert ist gemeinsam mit Mia Gese und Martin Armknecht nicht nur gute Unterhaltung, sondern bestes Schauspielerinnen-Theater. Ich wünsche viel Vergnügen, euch viel Vergnügen. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch und auf bald in diesem Podcast Warum das Theater?